Wenn du nur fest genug daran glaubst, dann, habt ihr das schon mal gehört? Und wenn ja, wie ging diese Aussage weiter? Dann kannst du alles schaffen? Dann wird es klappen? Dass man an verschiedene Dinge glauben kann, ist klar. Manche glauben zum Beispiel daran, dass der VfB heute Nachmittag gewinnt. Und dass wir heute hier zusammenkommen, dass es diese Gemeinde, dass es den SV gibt, das hängt auch mit Glauben zusammen. Da geht es allerdings weniger um Fußball, da geht es mehr um Jesus und die Bibel. Und Jesus und die Bibel ist ein gutes Stichwort. Denn Jesus spricht in der Bibel auch oft über Glauben. Und ich habe euch mal zum Einstieg 4 verschiedene Bibelstellen mitgebracht, in denen Jesus etwas darüber sagt, was durch den Glauben möglich ist oder was der Glaube bewirken kann. Die erste Bibelstelle, da geht es um die Frau, die heimlich Jesus berührt hatte. Da war Jesus in einer Menschenmenge unterwegs und so eine Frau, die schon 12 Jahre krank war, die hatte sich so heimlich von hinten genähert und sein Gewand berührt. Die hatte daran geglaubt, dass das schon ausreichen würde, um gesund zu werden. Und tatsächlich, in genau dem Moment, wo sie das berührt hat, ist sie gesund geworden. Sie spürt das. Aber Jesus spürt das auch. Und er dreht sich um und fragt, wer ihn berührt hat. Und da steht, die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Jesus aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Nächste Bibelstelle. Da gab es den Mann, dessen Tochter todkrank war. Der war Vorsteher der Synagoge und er war zu Jesus gekommen in der Hoffnung, dass Jesus mitkommt und seine Tochter heilt. Er hatte ihn gebeten, mitzukommen und die waren auf dem Weg. Übrigens auf dem Weg in dieser Menschenmenge, da war das auch gerade mit dieser Frau passiert. Und jetzt sind die unterwegs und dann steht hier, als Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Dritte Stelle, der Mann, dessen Sohn von einem bösen Geist besessen war. Damals hatten die Jünger vergeblich versucht, den bösen Geist aus einem Jungen auszutreiben. Und jetzt kommt Jesus da dazu und spricht mit dem Vater des Jungens. Und der Vater erzählt, was der böse Geist schon alles mit diesem Jungen gemacht hat. Und er sagt, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, Jesus, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vierte Stelle. Der verdorrte Feigenbaum. Bevor Jesus im Tempel war und diese Geldwechsler und Händler rausgeschmissen hatte, war er an einem Feigenbaum vorbeigekommen. Und er hatte Lust drauf, eine Feige zu essen, aber an dem Baum hing gerade keine Feige. Und dann hat Jesus zu dem Baum gesagt, hey, von dir soll nie wieder jemand Feigen essen. Und jetzt kommen die einen Tag später an demselben Baum vorbei und da fällt was auf. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wow, was alles vom Glauben abhängen kann. Die Frau, die gesund geworden ist, der Mann, dessen Tochter vom Tod auferweckt wurde, der böse Geist, der aus dem Sohn ausgetrieben wurde, und sogar Bäume können verdorren oder Berge versetzt werden. Der Glaube kann Berge versetzen. Habt ihr das schon mal gehört? Das hat seinen Ursprung hier. Wenn es um Glauben geht, ist uns aber auch klar, dass Glaube unterschiedlich stark sein kann. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom VfB und die Frage, wie fest glaubst du daran, dass der VfB heute Nachmittag gewinnen wird? Und wenn jetzt unser Glaube so eine Säule ist, ne, dann wäre hier quasi auf der linken Seite mit, oh ne, der verliert auf jeden Fall. 100% keine Chance. Ja. Hier wäre so, hey, auf jeden Fall gewinnen die. Ich bin zu 100% davon überzeugt. Kein Zweifel, die gewinnen heute Mittag. Und hier dazwischen, das wäre so, ach, naja, ich glaube eher nicht, dass sie gewinnen. Oder, ja, könnte schon klappen, aber drauf wetten würde ich jetzt auch nicht. Oder, ah, ich bin schon sehr zuversichtlich. Naja, wenn jetzt nicht hier der noch Training umknickst. Ne? So. Und jetzt ist natürlich der Glaube an einen Sieg des VfB Stuttgart nicht unbedingt das, was biblisch gesehen von höchster Brisanz ist. Aber die Tatsache, dass unser Glaube unterschiedlich stark sein kann, die ist durchaus relevant. Denn wenn der Glaube unterschiedlich stark ist und man Glauben braucht, damit Dinge möglich sind, ja, wie stark muss denn dann der Glaube sein? Und was denkt ihr, wie verhält es sich aus biblischer Sicht mit dem Glauben? Wann ist Glaube stark genug? Ich mache euch mal 4 verschiedene Vorschläge, wie dieses biblische Glaubensmodell aussehen könnte. Also wann ist der Glaube stark genug aus biblischer, aus göttlicher Sicht? Ja. Option A. Aus biblischer Sicht gibt es nur ganz oder gar nicht. Ja, also unsere menschliche Wahrnehmung vom starken oder schwachen Glauben, die ist Murks. Gott guckt ins Herz und entweder sieht er da den Glauben oder er sieht ihn nicht, aber dazwischen gibt es nichts. Das ist Modell A. Modell B ist, ja, es gibt irgendwie so ein Mindestmaß. Ja, wenn mein Glaube da drunter ist, dann ist es halt zu wenig. Pech gehabt. Wenn mein Glaube da drüber ist, dann langt's. Durchgekommen. Ja. Das ist Option B. Option C sieht so aus. Das ist so, die Grenze ist fließend. Es gibt kein hundertprozentiges zu schwach oder stark genug. Es ist eher so, je mehr, desto besser, desto wirkungsvoller. Ja. Und die letzte Option, die ich euch vorstelle, Modell D. Ja, es gibt unterschiedlich starken Glauben, aber wie viel ich brauche, kann auch ganz unterschiedlich sein. Nämlich je nach Mensch oder Situation unterschiedlich. Ne? Also stark genug lässt sich jetzt nicht an einem einheitlichen Maßstab festhalten. Es kommt immer drauf an. Also die gleiche Glaubensstärke könnte in der einen Situation oder für den einen mal zu wenig sein. Aber woanders könnte es auch mal reichen. Oder auch umgekehrt, ne? Ich habe nur ganz wenig, aber es langt schon. Oder die Messlatte ist so hochgesetzt, dass trotz unerschütterlichem Glauben es nicht klappt, es nicht langt. Vielleicht, weil Gott es so beschlossen hat. Und jetzt habe ich eine schwere Aufgabe für euch. Trefft mal für euch eine Entscheidung, was ihr glaubt, welches Modell am ehesten der Realität entspricht, der biblischen. Vielleicht habe ich ja auch ein ganz wesentliches Modell vergessen. Ja, dann nehmt einfach das, von dem ihr sagt, ich glaube, das kommt noch am ehesten ran. Und jetzt würde ich euch wirklich mal bitten, schaut euch das an und legt euch fest. Und es gibt in dem Sinn auch wirklich keine falsche Antwort, ja, für die man schräg angeschaut werden könnte. Also seid mutig und entscheidet euch wirklich mal für eins dieser 4 Modelle und lasst euch auch nicht davon beeinflussen, wenn jemand um euch herum da eine andere Meinung hat. Und jetzt machen wir mal eine ganz unverbindliche Umfrage. Ja, es gibt keine Plus- und Minuspunkte. Wer ist für Modell A? Mal kurz Hand hoch. Okay. Wer ist für Modell B? Mal kurz Hand hoch. Mhm. Wer ist für Modell C? Kurz Hand hoch. Aha. Wer ist für Modell D? Kurz Hand hoch. Aha, okay, und wer hat sich nicht getraut, sich zu melden? Okay. Ja. Also, bis hier war eigentlich der Einleitungspart. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Jetzt kommen wir zu unserem Text, um den es geht. Unser heutiger Text steht in Matthäus 14 und der spielt zu einem Zeitpunkt, da war Jesus mit seinen Jüngern rund um den See Genezareth unterwegs. Und direkt vor der Begebenheit, die wir heute lesen, da war was ziemlich Bekanntes, hatte da stattgefunden, nämlich die Speisung der 5000. Und der Text knüpft quasi am selben Abend an, wo davor die Speisung der 5000 stattgefunden hatte. Also, Matthäus 14. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg Jesus auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Geschichte habt ihr heute vermutlich nicht zum ersten Mal gehört. Aber vielleicht habt ihr es auch zum ersten Mal gehört, das ist auch gut. Ja? Aber viele von uns kennen diese Bibelstelle schon seit der Kinderstunde und der Jungschar. Und das ist auch gut so. Ja? Und vielleicht geht es euch auch so wie mir. Und wenn ihr das lest oder hört, dann steigen da gedanklich so Bilder auf, wie man sie eben auch so aus Kinderstundenzeiten kennt. Und ich habe da mal so ein klassisches Bild mitgebracht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich halt schon so viele Bilder dazu gesehen habe, aber irgendwie stellt man sich bei der Geschichte Jesus immer so ein bisschen leuchtend vor. Ja? Vielleicht auch, weil hier berichtet wird, dass die Jünger Angst hatten, er könnte ein Gespenst sein. Ich habe mir jetzt aber auch mal diese Begebenheit in der Serie The Chosen angeschaut. Da gibt es auch eine Szene, wo das umgesetzt wird. Und ich habe euch auch davon ein Bild mitgebracht. Und das ist vielleicht deutlich realistischer. Es war Nacht. Ja. Und es steht auch nirgendwo was davon, dass Jesus geleuchtet hat. Es ist also ein dunkler See im Sturm in der Nacht und darauf eine noch dunklere Gestalt. Und dass das gruselig aussieht, ja, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann ruft diese Gestalt etwas, ja, gibt sich als Jesus zu erkennen. Und Petrus, der reagiert wirklich abenteuerlich. Der sagt, hey, wenn das wirklich du bist, Jesus, dann gib mir den Befehl, dass ich übers Wasser zu dir laufen soll. Und Jesus sagt, komm her. Wärt ihr da aus dem Boot geklettert? Petrus hat es gemacht. Und ist tatsächlich auf dem Wasser in Richtung Jesus gelaufen. Ist doch Hammer, oder? Und jetzt könnte man meinen, dass zu diesem Zeitpunkt der Glaube von Petrus so mega stark war, dass ihn das befähigt hat, über das Wasser zu laufen. Und als dann sein Glaube irgendwie schwächer geworden ist, da hat auch die Tragfähigkeit des Wassers nachgelassen. Ganz nach dem Prinzip, das Wasser ist so solide, wie mein Glaube solide ist. Aber ist das wirklich das Glaubensprinzip, was wir hier aus dieser Begebenheit lernen können? Ich glaube nicht. Wenn es um Glauben geht, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns bewusst machen, dass Glaube immer auch ein Objekt hat, ein Ziel. Ich kann nicht einfach nur allgemein glauben. Ich kann an etwas Bestimmtes glauben oder an jemanden oder daran, dass etwas Bestimmtes geschehen wird. Und dieses An verknüpft den Glauben immer mit dem Objekt, an das ich glaube. Ich möchte es mal an drei Beispielen verdeutlichen. Das erste Beispiel, ein Kind ist auf dem Ast geklettert, der Vater hält die Hände bereit und sagt, spring, ich fange dich auf. Wenn das Kind daran glaubt, was ist dann das Objekt des Glaubens? Der Vater, inklusive seiner Fähigkeit und Bereitschaft, das Kind zu fangen. Ja. Zweites Beispiel, ein Kandidat bei Wer wird Millionär, der steht vor der Wahl, eine Antwort zu geben. Und wenn er sich jetzt entschließt, eine bestimmte Antwort einzulocken, was ist dann das Objekt seines Glaubens? Ja, dass diese Antwort der Wahrheit entspricht, dass die wahr ist. Das ist sein Objekt des Glaubens. Und hier, das ist noch gar nicht so lange her, ein kleiner Teich, zugefroren mit einer frischen Schneedecke drüber und die Frage ist, kann man da drauf laufen? Wenn man einen Schritt auf das Eis macht, was ist dann das Objekt des Glaubens? Ja, die Eisdecke und ob sie eben dick genug und tragfähig ist. Aber was ist, wenn das Kind springt und der Vater es nicht fängt und es sich verletzt? Was ist, wenn die Antwort in der Quizshow, die man einloggt, falsch ist und man ausscheidet und das vorher erspielte Geld verliert? Und was ist, wenn die Eisdecke eben doch nicht dick genug ist? Wenn man einbricht, in dem kleinen Tümpel jetzt vielleicht nicht, aber man kann ertrinken, man kann erfrieren. Die Frage ist, welchen Einfluss hat der Glaube des Kindes an die Fangfähigkeiten seines Vaters? Welchen Einfluss hat es auf diese Fähigkeiten? Werden diese Fähigkeiten besser, je mehr das Kind daran glaubt und je weniger es zweifelt? Welchen Einfluss hat der Glaube des Quizkandidaten darauf, ob die Antwort wirklich richtig ist? Kann diese Wahrheit der Antwort beeinflusst werden, indem jemand einfach nur unerschütterlich daran glaubt, dass sie richtig ist? Und welchen Einfluss hat der Glaube der Kids an die Dicke des Eises? Ja? Wird das Eis dicker oder dünner, je stärker man an die Tragfähigkeit von diesem Eis glaubt? Ihr merkt schon, ob mein Glaube an ein Objekt stark oder schwach ist, ändert erstmal nichts daran, ob dieses Objekt tatsächlich wahr ist oder ob es tragfähig ist. Denn nicht unser Glaube ist tragfähig oder wahr, sondern das, woran wir glauben, dieses Objekt, ist entweder tragfähig oder es ist es nicht. Es ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Und die Frage ist, welchen Einfluss hat denn dann tatsächlich noch mein Glaube, den ich an ein bestimmtes Objekt habe? Was bewirkt der Glaube denn dann, wenn er nicht das Objekt und seine Wahrheit verändert? Er ermöglicht es mir, dass ich einen Schritt mache, dass ich handle, dass ich eine konkrete Entscheidung treffe. Ein Wort, das Glauben manchmal viel besser beschreibt, ist Vertrauen. Ja, ihr merkt es, ne, die zwei richtigen Antworten in der Jungschar sind immer Jesus und Vertrauen. Auch in der Predigt kommt man da meistens nicht dran vorbei. Im Wort Vertrauen steckt das Wort Trauen, also wirklich auch etymologisch. Und Glauben und Vertrauen haben tatsächlich auch was mit Trauen zu tun. Denn die Frage ist, traue ich mich in einer konkreten Situation etwas Bestimmtes zu tun oder traue ich mich nicht? Und ich schildere euch jetzt nochmal diese drei Situationen und versucht mal zu beurteilen, ob der Glaube stark genug ist. Also das Kind auf dem Ast sagt, ich vertraue dir, Papa, springt aber nicht. Der Quizkandidat bei Günter Jauch sagt, ich glaube, dass C die richtige Antwort ist, aber ich nehme lieber das Geld und gehe nach Hause, was ich jetzt habe. Und die Kids, die da an dem zugefrorenen See stehen, sagen, oh, Ja, wir sind uns total sicher, dass das Eis dick genug ist, aber heute gehen wir lieber doch nicht drauf. War in diesen Situationen der Glaube stark genug? Und wie ist es, wenn es umgekehrt ist? Das Kind auf dem Ast sagt, Papa, ich habe echt ziemlich Angst, dass du mich fallen lässt. Ja? Springt aber. Der Kandidat bei Wer wird Millionär sagt, oh, ich bin mir echt nicht sicher, ob C die richtige Antwort ist, aber ich logge das jetzt ein. Und die Kids sagen, oh, das Eis, das macht eigentlich keinen zuverlässigen Eindruck, aber sie machen halt doch den Schritt drauf. Ich glaube, ihr merkt, worauf ich raus will. Ob der Glaube stark genug ist, merkt man nicht daran, ob man eine unerschütterliche Überzeugung ohne jeglichen Zweifel hat, sondern es zeigt sich daran, dass man einen konkreten Schritt macht. Im Jakobusbrief lesen wir folgende Verse über den Glauben. Da schreibt er, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und klar, hier geht es jetzt nicht um Werke im Sinne von Gesetze befolgen, sondern es geht darum, dass das, was ich glaube, wirklich auch ganz praktisch wird. Dass die Theorie, dass es nicht in der Theorie oder in leeren Worten stecken bleibt. Es geht darum, dass eine Überzeugung allein nichts wert ist, wenn diese Überzeugung nicht auch umgesetzt wird. Vertrauen, das allein in der Theorie besteht, ist eben kein echtes Vertrauen. Und jetzt schauen wir noch in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Aufgeschrieben wurden diese Worte von Johannes, aber gesprochen hat sie auch, wie in den Beispielen, die ich euch davor schon gegeben habe, Jesus. Jesus ist der, der den Tod besiegt hat, der es möglich macht, dass wir Kinder Gottes werden und er steht vor der Tür und klopft an. Er möchte in mein Leben treten und es verändern und jetzt ist eben Glaube nicht eine mysteriöse Kraft, die mein Leben verändert, sondern Glaube an Jesus ist das, was es mir möglich macht, diese Tür aufzumachen, sodass Jesus reinkommt und mein Leben verändern kann. Der Glaube von Petrus, das war nicht die Kraft, die das Wasser tragfähig gemacht hat. Petrus hat nicht an das Wasser geglaubt. Petrus hat auf Jesus vertraut. Und dass Jesus es möglich machen kann, dass auch Petrus auf dem Wasser geht. Glaube ist also das, was es Petrus ermöglicht hat, aus dem Boot zu klettern. Und genau an dieser konkreten Aktion zeigt sich auch die Stärke von seinem Glauben. Ja, aber Moment mal, da war doch was. Jesus hat Petrus doch gar nicht für die Stärke seines Glaubens gelobt. Im Gegenteil, stimmt, gut aufgepasst. Und ich habe hier auch zwei Verse abgedruckt, war gerade aber nur auf den ersten eingegangen. Im zweiten Vers steht hier was von Überwinden. Da geht es ums Durchhalten. Petrus war schon mutig aus dem Boot gestiegen und hatte angefangen, Jesus entgegenzugehen. Also den größten Glaubensschritt hat er damit doch schon gemacht, sollte man meinen. Und dann steht da, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus' Aufmerksamkeit geht weg von Jesus zu dem Wind und den Wellen und plötzlich werden die Zweifel stärker als das Vertrauen und er beginnt zu sinken. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben ein Leben mit Jesus gewagt, Wir sind den Schritt des Glaubens schon gegangen und aus dem Boot gestiegen. Dann ist die Frage, wo begegnet uns im Leben als Christ so eine Herausforderung für den Glauben? Und warum ist es denn möglich, dass das überhaupt noch eine echte Herausforderung ist, wo wir doch eigentlich schon gefühlt die größte Herausforderung hinter uns haben? Eine große Herausforderung kann uns natürlich begegnen in dem, was man einen Schicksalsschlag nennt. Ein geliebter Mensch stirbt oder jemand erkrankt schwer. Und von heute auf morgen dreht sich das Leben auf den Kopf. In so einer Situation merkt man ganz spürbar, wie der Sturm weht, wie die Wellen toben. Und die Frage ist, glauben wir auch in so einer Situation das Leben, dass Jesus das Leben trotzdem im Griff hat? Schauen wir auch in so einer Situation noch auf Jesus und gehen weiter auf ihn zu? Oder vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn bei uns eine große Entscheidung ansteht. Und mit groß meine ich jetzt eben nicht so was wie, nehme ich heute beim Bäcker eine Brezel oder ein Brötchen? Ja, eine große Entscheidung kann zum Beispiel, da kann es um Job gehen, da kann es um den Partner, die Partnerin gehen, da kann es um Kinder gehen, um einen Umzug, um eine Aufgabe in der Gemeinde, die ich übernehme oder abgebe. Und manche Entscheidungssituationen, die sind unumgänglich und wir müssen eine Wahl treffen. Manchmal müssen wir das aber auch nicht. Wir könnten die Entscheidung treffen, aber sind nicht dazu gezwungen. Die Entscheidung dann aber nicht zu treffen, ist übrigens auch eine Entscheidung. Also links rum, rechts rum oder gar nicht abbiegen und einfach weiterfahren. Und die Frage ist, gucken wir in solchen Situationen aktiv auf Jesus? Fragen wir danach, was Gott möchte, wo er uns haben will? Und wenn wir merken, wo er uns haben möchte, gehen wir dann wirklich den Schritt des Glaubens und treffen diese Entscheidung? Und dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, das uns, glaube ich, wirklich sehr oft begegnet und das wahrscheinlich jeder kennt. Die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn jemand was sagt oder tut, was mich verletzt? Reagiere ich dann so, wie es andere Menschen eben auch machen? So wie es diese Welt halt macht? Ich bin dann beleidigt, ich rede schlecht über den anderen, mit ihm nicht, sondern mit den anderen erstmal. Ne? Und der andere muss auf mich zukommen und sich entschuldigen. Oder vertraue ich auf das, was Jesus in der Bibel dazu sagt, dann liegt es an mir, den ersten Schritt zu machen und aktiv auf den anderen zuzugehen, ihn auf das anzusprechen, was passiert ist und ihm zuzuhören, wie er die Situation wahrgenommen hat. Dann liegt es an mir, ihm Liebe entgegenzubringen und ihm bewusst zu vergeben und gut über ihn zu reden. Und verglichen mit der Situation von Petrus muss man echt mal sagen, das ist eigentlich keine riesige Herausforderung. Wir riskieren dabei ja eigentlich nichts. Und doch kann das so unglaublich schwer sein. Der eigene Stolz kann uns so wahnsinnig mächtig im Weg stehen. Und die Frage ist, schaue ich dann auf meinen Stolz und wie es die Welt und die anderen eben so machen? Oder schaue ich auf Jesus und wage auch in dieser kleinen Situation einen weiteren Schritt konkret im Glauben? Und egal wie groß die Herausforderung ist, vor diesem Schritt im Glauben kommt immer eins, das Schauen auf Jesus. Weil, wie schon gesagt, unser Objekt des Glaubens ist nicht das Wasser. Unser Objekt des Glaubens ist Jesus. Entweder ist er tragfähig und entspricht der Wahrheit und es stimmt, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es lohnt sich, auf mich zu bauen. Entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Aber wenn es tragfähig ist und wir daran glauben, dann ist er das Objekt unseres Glaubens. Und die Bibel sagt dazu, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt, die der Stefan aus Ehningen hier gehalten hat, ne? Der große Hühne. Wisst ihr noch, was bei ihm die Message war? Ist das hängen geblieben? Es war dranbleiben. Dranbleiben. Den Blick auf Jesus richten. Jesus hat mal gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Damit Jesus aber den Vater Dinge tun sehen konnte, musste er Zeit mit ihm verbringen. Bevor das hier passiert ist, lesen wir, zwischen der Speisung der 5000 und dieser Begebenheit hat er sich zurückgezogen auf einen Berg, Zeit mit seinem Vater verbracht. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendwie so einen Beamer im Kopf hatte, der ihm gezeigt hat, was Gott gerade macht, und er hat das alles nur nachgemacht. Nee, ich glaube, er hat in der Gemeinschaft mit seinem Vater gesehen, was dran ist, und hat das dann konsequent getan. Und ich möchte uns jetzt eine Frage mitgeben. Wo gibt es in meinem Leben gerade eine Herausforderung, bei der ein echter Schritt des Vertrauens auf Jesus dran ist? An welcher Stelle oder bei wem ist es jetzt wichtig, dass aus dieser toten Theorie des Glaubens eine echte, lebendige Handlung wird? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns von dieser Begebenheit berichtest und dass es hier nicht darum geht, dass ein besonderer Mensch einen neuen Weltrekord im auf dem Wasserlaufen zurückgelegt hat, sondern dass es darum geht, was möglich ist, wenn jemand dir vertraut. Das hat damals was Unglaubliches bewirkt, und du konntest Petrus dann gebrauchen, um mit ihm ganz entscheidende Schritte zu gehen. Er war ein Grundpfeiler deiner Gemeinde, auf den du gebaut hast. Und du möchtest auch mit uns und auf uns bauen. Und dafür müssen wir unseren Blick auf dich richten. Und ich bitte dich, dass, wenn wir in Herausforderungen stehen, egal wie groß oder klein sie sind, dass wir den Mut haben, von dem, was augenscheinlich wichtig ist, wegzugucken und auf dich zu schauen, sodass wir merken dürfen, was die Wahrheit ist. Und lass uns dann auch wirklich darauf vertrauen, dass es sich lohnt, das zu tun, was du sagst, und mutig einen Schritt im Glauben tun. Amen.